Wir sind das Web. Der Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Ich bin Elisabeth Agadoni und mein Gast heute ist Marie Kilg. Sie ist Journalistin, beschäftigt sich sehr mit künstlicher Intelligenz, hat unter anderem bei Amazon an der deutschen Persönlichkeit von Alexa mitgewirkt, ist zurzeit Innovation Managerin bei der Deutschen Welle und eine sehr gefragte Expertin zu diesen Themen. Mit ihr unterhalte ich mich über künstliche Intelligenz, was sie in ihren vielen Anwendungen unserer Gesellschaft überhaupt bringt und über mögliche berufliche Perspektiven, die KI für Frauen eröffnen könnte. Hallo Marie und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast und uns die Welt der KI ein bisschen näher bringst. Künstliche Intelligenz. Das Thema ist seit ein paar Jahren allgegenwärtig. Selbst für Menschen, die davon keine große Ahnung haben oder kein großes Interesse. Du bist eigentlich ausgebildete Journalistin. Wann hast du angefangen, dich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen?
Hauptinteresse würde ich sagen, ja, so 2017, 2018. Wobei man da sagen muss, Hauptinteresse für mich, also ich habe mich damit viel beschäftigt, aber es war ein Hobby, es war eine Freizeitbeschäftigung, weil immer wenn ich einen Beruf probiert habe, da andere Leute so davon zu überzeugen oder gemeinsam Projekte zu machen, habe ich gemerkt, dass es noch so sehr eine Nische war und dass ich ein bisschen allein war mit dem Interesse. Die anderen Leute wollten immer lieber, dass ich normalen Journalismus mache.
Das wundert mich gar nicht, denn wer Journalismus macht, hängt oft noch an der romantischen Vorstellung, in der eigenen Arbeit originell und einzigartig zu sein. Also nicht von einer Maschine ersetzbar, die einfach nur Informationen zusammenstellt. Aber manche Experimente bringen diese Überzeugung oder diese Illusion ziemlich ins Wanken. Zum Beispiel deine Kolumnen für die Taz einige Zeit her, komplett von ChatGPT geschrieben, klingen durchaus launig, unkonventionell und sogar lustig. Und neulich hat ein Abgeordneter im italienischen Parlament eine Rede gehalten, die komplett von ChatGPT geschrieben war und keiner hat es gemerkt. Gut, vielleicht hat auch keiner richtig zugehört, aber trotzdem. Ist KI eigentlich ein Spiegel unserer Mittelmäßigkeit? Ein Spiegel, der uns zeigt, welche unsere Grenzen sind in der Erfassung der Welt?
Ja, ist interessant, dass du auch schon sagst, so die Illusion unserer Originalität. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, was KI jetzt kann und was diese Systeme uns dadurch auch zeigen, ist ein Großteil von dem, was wir in den letzten Jahren so an Texten produziert haben. Und Kommunikation hat ja immer einen Zweck. So sehe ich das an. Ne? Also es ist auch, wenn wir jetzt dieses Gespräch führen, dann hat es ja viel mehr Inhalt als nur das, was ich sage und was du sagst und dient ganz vielen verschiedenen Zwecken. Und es gibt aber auch viel Textproduktion. Vor allem gab es davon viel in den letzten Jahren im Internet, wo wirklich so der Text an sich mehr Zweck hat als einen bestimmten kommunikativen Intent, sage ich mal. Dadurch, dass zum Beispiel Google so funktioniert, dass man mehr Geld kriegt, wenn man mehr Klicks hat, gibt es dann einfach Texte, die nur den Zweck haben, Leute auf der Seite zu halten und nicht so sehr den Zweck, dass dann eine Person, ein Mensch, einem anderen Mensch oder vielen anderen Menschen was versucht zu kommunizieren und dadurch so ein Dialog entsteht. Und das ist, also manchmal wird das Bullshit genannt, also so Bullshit-Textgenerierung, so Text, der einfach nur Text ist und sich ein bisschen von dem entfernt, was Realität ist oder was Wahrheit, was Fakten sind. Und das können diese KI-Systeme gut. Und da ist aber halt natürlich auch wahr, dass wir Menschen das auch gut können und dass wir ein bisschen dachten, wir sind einzigartig in der Art, wie wir sprechen und wie wir schreiben und dass wir jetzt erkennen müssen, dass wir das nicht sind.
Tja, vor allem bei Radiomoderation dachte ich, das sei vor KI-Konkurrenz einigermaßen sicher. Aber neulich ist ein Web-Radiosender gestartet, BigGPT, wo ausschließlich KI-Stimmen zu hören sind. Big Leila heißt die künstliche Moderatorin, immerhin noch gut als nicht echt erkennbar. Aber wer weiß, ob es eines Tages sowas gar nicht mehr zu unterscheiden sein wird.
Ja, davon habe ich auch gehört. Genauso Stimmen ist natürlich auch noch mal vielleicht so ein nächstes Level nach Text, weil Stimmen uns noch persönlicher vorkommen. Ich würde aber gar nicht so sehr gucken auf, wann sind Menschen noch konkurrenzfähig, sondern also ich glaube, es wird passieren, dass einfach manche Leute direkt in Konkurrenz mit KI stehen und dann Unternehmen oder Produzierende sich entscheiden, mit der billigen KI zu arbeiten, lieber als mit dem teuren Mensch. Aber es gibt noch sehr viel, was Menschen ausmacht und was Menschen können, wo die KIs überhaupt nicht in der Nähe sind, wo die überhaupt nicht in die Bereiche eingreifen. Und da, also, ja, wird sich zeigen. Aber was ist es, was wir von Radiomoderatorinnen wollen? Vielleicht ist es in manchen Fällen total okay, wenn da irgendwie eine kurze Überleitung kommt, die von der KI gesprochen ist. Aber in anderen Fällen wollen wir vielleicht diese ganze Vorstellung, dass da eine wirkliche Person sitzt und wir wollen auch wissen, was sie wirklich erlebt hat und dass sie uns wirklich zum Lachen bringt mit Witzen, die sich halt nur ein Mensch ausdenken kann.
Das würde bedeuten, dass KI nur so gut sein kann, wie das Material, das eingegeben wird und dann einfach viel schneller bearbeitet wird. Sind Maschinen also nicht schlauer als wir, sondern nur schneller?
Sie sind schneller, sie können mehr auf einmal in kürzerer Zeit. Aber es muss sehr viel reingegeben werden, bis ein Text rauskommt. Also das darf man auch nicht vergessen. So ein System wie ChatGPT oder GPT-4, was jetzt sehr gut schreiben kann, das brauchte Millionen von Texten und sehr viel Geld und sehr viele Monate Arbeit, bis es so gut schreiben konnte, wie es jetzt kann. Und das wird immer ein bisschen so unter den Tisch fallen gelassen. Aber das hat sehr viel Geld gekostet, dieses System so weit zu bringen. Deswegen wäre ich auch vorsichtig zu sagen, die sind genauso gut wie wir oder nicht oder schneller, sondern es ist einfach so eine ganz andere Herangehensweise an Texte.
KI ist in aller Munde, also jeden Tag hören wir oder lesen wir Neues darüber, wobei es oft entweder um die Chancen dieser neuen Technologien geht oder um die große Sorge, die Maschinen würden die Oberhand gewinnen und wir die Kontrolle über sie verlieren. Also KI als Chance oder als Bedrohung. Als Bereiche, in denen uns KI hingegen helfen kann, werden unter anderem die Gesundheitsfürsorge erwähnt, der Verkehr und die Energieversorgung. Welche sind deiner Meinung nach die für unseren Alltag unverzichtbar sind?
Unverzichtbar ist ein starkes Wort. Aber was ich mag, was mich beeindruckt und was ich auch wichtig finde, sind die Übersetzungsfähigkeiten. Die sind jetzt auch gar nicht so neu, ne? Die gab es auch schon vor dem aktuellen ChatGPT-Hype. Aber in diesem Übersetzungsbereich Kommunikation, finde ich, kann KI uns total helfen. Und was jetzt neu ist mit den generativen Systemen, die wir jetzt gerade überall sehen, sind auch Übersetzungen nicht nur von einer Sprache in eine andere, sondern von verschiedenen Modalitäten in andere. Also ein Beispiel, wenn ich einen komplizierten rechtlichen Text habe und ein Chatbot kann mir dann helfen, den zu verstehen, auch wenn ich vielleicht allgemein nicht so gut lesen kann oder besser Dinge in leichter Sprache verstehe. Und das bietet auch für uns im Journalismus viele Möglichkeiten, dass wir neue Zielgruppen erreichen. Auch zum Beispiel jüngere Menschen, die vielleicht das langweilig finden, wie ich schreibe, aber wo dann eine KI mir helfen kann, das zugänglicher zu machen. Da muss man gucken, dass das nicht cringe wird, natürlich. Aber genau, also was ich besonders finde an den Systemen gerade, ist, dass die schon sehr gut mit Sprache umgehen können und auch ein gewisses Kontextverständnis gewinnen. Also das ist der Unterschied zu einer Google-Suche auch. Ich kann bei Google sehr spezifisch nach bestimmten Informationen suchen. Aber ich muss so ein bisschen wissen, was es überhaupt genau ist, was ich suche und wie ich meine Frage formulieren muss, damit ich es auch finde. Und die generativen Systeme, gerade die können mit echt wenig Hilfe von mir, mit echt wenig Informationen, können die mir sehr gut Ergebnisse liefern. Also wirklich mehr wie ein Mensch, den ich mit einer Recherche beauftrage.
Wir hören immer wieder, dass KI alles andere als perfekt ist und dass Fehler auch böse Folgen haben könnten. Ein skurriles Beispiel neulich, das kam aus Neuseeland, glaube ich. KI-generierte Kochrezepte, die eklig bis lebensgefährlich gewesen wären, wenn man sie so zubereitet hätte. Also das Ergebnis sollte immer gecheckt werden. Wenn es so ist, bleibt KI nicht unzuverlässig für Dinge, die aber eine 100-prozentige Zuverlässigkeit verlangen.
Das stimmt natürlich, dass KI-Systeme unzuverlässig sind in bestimmten Bereichen. Da muss man auch unterscheiden. Teilweise gibt es einfach Ungenauigkeiten, die aus der Architektur rauskommen. Also ein GPT-4 zum Beispiel oder ChatGPT hat keinen Bezug zur Wahrheit. Es hat nur Bezug zur Sprache. Das heißt, wenn ich anfange, nach Biografien von Menschen zu fragen, dann kann es einfach immer sein, dass da fehlerhafte Informationen auftauchen. Weil solange es sprachlich plausibel klingt, ist für das neuronale Netzwerk alles gut. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo es quasi eher Fehler in den Datensätzen sind oder Fehler in der Architektur. Und die kann man verbessern. Und so können die Systeme dann immer näher an das rankommen, was wir von ihnen erwarten.
Die Angst vor der KI, also die Befürchtung, dass ihr Daten anvertraut werden und aus der Bearbeitung dieser Daten die Maschine dann Rückschlüsse zieht, die nicht passend sind, obwohl sie nach den Kriterien, die eingegeben wurden, doch konsequent sind. Die Atombombe wäre dann dabei nur der extreme Fall. Was sagst du Menschen, die KI nur durch diese apokalyptische Linse sehen?
Auch da will ich unterscheiden, weil ich glaube, es gibt Menschen und Gruppen, die gerne Angst machen, die entweder davon profitieren, wenn man das Gefühl hat, diese Systeme sind übermächtig, vielleicht weil sie selber auch die Systeme verkaufen und dann, ne, auch wenn es negativ übermächtig klingt, das trotzdem gut für den Wert der Firma ist, die so ein übermächtiges Werkzeug baut. Oder die Bugs, die Fehler, die wir schon angesprochen haben. Ich glaube, es gibt auch viele Bereiche, in denen Menschen dann dazu neigen, einer Maschine mehr zu vertrauen als einem Mensch oder so einem technologischen System, was teuer verkauft wurde und was mit Algorithmen funktioniert. Und da muss man natürlich doppelt kritisch hingucken, weil es dann noch viel mehr Potenzial für Missverständnisse gibt, als wenn komplexe und fehleranfällige Menschen in komplexen Systemen zusammenarbeiten. Also ich finde beide Seiten wichtig. Ich finde die Kritik sehr wichtig und auch zu hinterfragen, wo KI-Systeme gut eingesetzt sind und ob der Einsatz immer sinnvoll ist, weil sie auch Geld kosten, weil sie auch Emissionen verursachen, weil sie gerade so ein bisschen subventioniert sind, sage ich mal, durch den Hype und dadurch, dass da viele große Firmen viel Geld reinstecken. Und ich finde es aber auch wichtig, sich keine Angst machen zu lassen, weil diese Science-Fiction-Szenarien, die kennen wir halt leider aus Filmen und aus Büchern, wo dann plötzlich irgendwie so die Maschinen uns komplett aus dem Ruder laufen und eine Bedrohung für uns werden, die sind sehr unrealistisch. Also die werden meiner Meinung nach nicht passieren, sondern wenn wir Probleme kriegen und wenn was aus dem Ruder läuft, dann wegen den Menschen, die da dran arbeiten. Und damit gehen wir schon lange um, dass Menschen dumme Entscheidungen treffen können.
Ja, das stimmt wohl. Im vergangenen Juni hat das Europäische Parlament einen ersten Entwurf veröffentlicht für die Regulierung von KI, also vor allem um KI-Risiken in bestimmten Bereichen zu begrenzen. Ein wichtiges Beispiel ist die biometrische Identifizierung und Kategorisierung von Menschen, vor allem in der Verwaltung von Migration, Asyl und Grenzkontrollen. Was hältst du davon? Reicht sowas aus?
Ich finde es ganz klug eigentlich, wie der EU-Vorschlag, der ja noch nicht fertig ist, verschiedene KI-Systeme in Risikobereiche unterteilt. Weil meine Meinung ist, dass es in manchen Bereichen auf jeden Fall gut tun würde, zu regulieren, wie und wo und unter welchen Bedingungen darf ich KI-Systeme einsetzen. Zum Beispiel biometrische Daten oder Grenzkontrollen oder also viele Bereiche, in denen es wirklich an fundamentale Rechte von Menschen geht und natürlich Fehler, die KI-Systeme machen, total problematisch sein könnten. Da wünsche ich mir Regulierung. Also da wünsche ich mir einfach eine Instanz, die sagt, naja, hier hast du die Menschenrechte zu beachten. Und wenn du ein KI-System einsetzt, dann musst du garantieren, wie du trotzdem gewährleisten kannst, dass du Menschen die Rechte noch absicherst, die ihnen zustehen in dem Bereich. Und wenn das nicht möglich ist, mit dem KI-System das trotzdem zu garantieren, dann sollte da an der Stelle vielleicht kein KI-System sein. Und es sind aber, ne, also es ist ein komplexer Bereich und es gibt viele Argumente dafür und dagegen in der jeweiligen Situation ein KI-System zu benutzen. Und man kann nicht pauschal sagen, das ist immer schlecht oder das ist immer gut oder das ist immer besser, wenn es ein Mensch macht. Aber die größte Gefahr für mich ist eigentlich, wenn man es zulässt, dass KI-Systeme unüberlegt eingesetzt werden. Weil es einfach manche Menschen gibt, die gerade diese Systeme verkaufen können für viel Geld. Und wenn dann in der Politik oder in der Behörde, wo die Systeme eingesetzt werden, naive Menschen sitzen, sage ich mal, die einfach nur denken, okay, wir kaufen jetzt dieses System, nicht das erste System, das ich benutzen muss, das ich nicht komplett verstanden habe, und dann die Verantwortung abgeben, dann kommen wir halt in Schwierigkeiten. Und das sind jetzt so die Fragen, die wir in der Politik und aber auch in den Diskussionen in der Gesellschaft, auch mit Hilfe von Journalismus, die wir diskutieren müssen. Wo wollen wir es zulassen, dass Maschinen Entscheidungen für uns treffen? Und unter welchen Bedingungen fühlen wir uns dann trotzdem noch sicher in unseren Rechten und in unseren Werten?
Das heißt, die Verantwortung bleibt beim Menschen.
Genau, und das ist für dich selbstverständlich, aber es gibt Leute, die gerade, glaube ich, versuchen, diese KI-Systeme so darzustellen, als könnten die irgendwann Entitäten werden, die auch selber Verantwortung übernehmen können. Und da wird es, finde ich, gefährlich, wenn sich die Menschen da rausziehen.
Manche plädieren aber auch für die komplette Deregulierung des Bereiches, also vor allem um den Wettbewerb gegen China nicht zu verlieren.
Ah, ja, also Regulierung ist natürlich ein komplexes Thema. Ich verstehe die Leute, die Sorge vor zu starker Regulierung haben, weil wir auch immer genug Beispiele kennen, wo Regulierung Dinge ineffizient macht. Ich glaube aber, dass die großen Firmen, die Regulierung wollen oder fordern, das wahrscheinlich eher tun, weil sie wissen, dass es ihnen einen Vorteil gegenüber den kleineren Playern oder den Open Source Communities verschafft. Mein Standpunkt aktuell ist, dass ich es lieber hätte, wenn viele Menschen möglichst offen, möglichst transparent an diesen Technologien arbeiten. Also je mehr Open Source ist, desto besser ist es für alle möglich, die Systeme auch zu verstehen und zu kritisieren und darüber zu lernen. Und die Gefahr, die in dem Bereich immer genannt wird, dass Menschen das ja dann auch nutzen können, um was Kriminelles zu tun zum Beispiel, die ist für mich nicht so groß wie die Gefahr, da ein paar monopolistische Player mit allein zu lassen und im dunklen Kämmerlein an etwas arbeiten zu lassen, ohne dass die Gesellschaft mitsprechen darf.
Können Open Source, also gemeinnützige Tools, die Konkurrenz der KI-Produkte und der Forschung der Big Player in diesem Bereich standhalten?
Ich bin großer Fan von Open Source und ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt gerade viele Systeme kommen, die konkurrenzfähig sind mit den großen Playern.
Bei KI ist oft davon die Rede, dass so viele Menschen ihre Arbeit verlieren oder verlieren werden. Dabei müssen doch Unmengen an Daten eingegeben werden, um zum Beispiel so eine Monstermaschine wie ChatGPT zu füttern. Das müssen ja auch Menschen machen.
Genau, das darf man auch nicht vergessen. Also wie viel Menschenarbeit und auch mühsame Menschenarbeit hinter diesen KI-Systemen steckt. Und viel von dieser Arbeit, wissen wir jetzt auch durch ein paar journalistische Recherchen, ist auch in Niedriglohnländern passiert und ist teilweise auch passiert in Bereichen, wo Menschen ausgenutzt werden, wo Menschen traumatisierende und wenig erfüllende Arbeit machen mussten, damit jetzt am anderen Ende irgendwelche weißen Cis-Dudes in Silicon Valley dastehen können und sagen können, sie haben eine Zaubermaschine.
Und wir dürfen diese Tools dann kostenlos benutzen, zumindest in der abgespeckten Version. Das ist natürlich sehr unfair und eine typische Schattenseite unserer kapitalistischen Welt. Kommen wir zum Kernthema dieses Podcasts. Es heißt ja immer, das Digitale würde gerade für Frauen enorme Möglichkeiten anbieten. Welche beruflichen Möglichkeiten eröffnet KI für Frauen? Sofern sie es schaffen, ihre Skepsis gegenüber KI zu überwinden. Hast du Tipps für Quereinsteigerinnen?
Ich bin ja selber Quereinsteigerin, ne? Also ich habe auch nichts mit Programmierung studiert. Ich habe eine Journalismusausbildung und habe Nordamerika-Studien und Kommunikationswissenschaft studiert. Und mein Quereinstieg in diesen Technikbereich ist auch erst 6 oder 7 Jahre her. Da möchte ich eigentlich jede ermutigen, die da ein Interesse für hat, weil eben das Schöne ist, dass man sich selber beibringen kann. Wenn man einen Computer hat, kann man da ziemlich leicht rausfinden, wie sehr liegt es mir, wie sehr interessiert es mich. Und wenn es mich sehr interessiert, dann mit ein paar Monaten Zeit sich auch einen ganz neuen Berufsweg erarbeiten, wenn man möchte.
Marie, welche sind KI-Anwendungen, die du in deinem Berufsalltag benutzt?
Ich hatte in der ersten Hälfte dieses Jahres teilweise Tage, wo ich aufgewacht bin und mir gedacht habe, egal was ich mir heute ausdenke, ich kann es jetzt angehen, weil diese KI-Systeme, GPT-4 zum Beispiel, so mächtig sind und so vielseitig, dass ich total viele Dinge mit einer viel weniger großen Hemmschwelle ausprobieren kann. Zum Beispiel eine App entwickeln oder meine Webseite neu gestalten. Da hätte ich früher dann so viel lesen müssen, viel googeln müssen, dann wahrscheinlich jemand anrufen, der oder die sich wirklich auskennt, wäre irgendwo nicht weitergekommen. Und durch diese sehr mächtigen Chatbots habe ich aber wie so einen persönlichen Coach, der ganz viele Sachen kann. Vieles auch nicht, das merkt man dann. Und da muss man dann auch nicht enttäuscht sein, sondern sich dann freuen, dass man was gelernt hat über das System und wie das funktioniert. Aber grundsätzlich ist das schon mal was, das ich empfehlen würde, einfach versuchen, in diese Neugier da reinzukommen und zu überlegen, was würde ich gern schaffen? Und also wirklich so das Fenster der Fantasie ganz weit aufmachen. Was würde ich heute machen, wenn alles möglich wäre, im Beruf oder privat? Und dann gucken, vielleicht gibt es ein KI-System, was da schon helfen kann. Manchmal ist es dann schon soweit. Das Zweite ist, ich würde gern nicht nur von KI sprechen, weil KI ist sowieso auch ein schwammiger Begriff, ne? Und KI ist für mich aber vor allem auch gerade nur ein Teilbereich von Automatisierung. Und Automatisierung ist dieses ganze Spektrum, in dem Maschinen, Technologie mir irgendwie bei der Arbeit helfen können. Und hier wird es jetzt relevant für die Karriere, also egal, ob man am Anfang seiner Karriere steht oder schon lange im Beruf ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann findet man oft kluge Anwendungsmöglichkeiten, wo Maschinen helfen können, etwas, was ich den ganzen Tag machen muss, effizienter zu machen, skalierbarer zu machen, schneller zu machen. Und das muss eben kein KI-System sein, weil in vielen Fällen sind das auch vielleicht simple Python-Skripte oder VBA-Skripte oder einfach nur eine kluge Excel-Tabelle. Aber das finde ich total ermutigend und auch ermächtigend, wenn man ein bisschen anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, eben weil es so viele Möglichkeiten gibt, darüber zu lernen und viele davon auch gratis im Internet für alle verfügbar sind. Und da kann man sich, glaube ich, auch in der Arbeit schnell eine Nische schaffen oder auch wirklich nützlich machen, Aufmerksamkeit dafür bekommen, dass man eben sieht, wo sind die Dinge in meinem Alltag, die eigentlich ineffizient sind, auf die kein Mensch Lust hat, die irgendwie besser laufen könnten und wie kann Technologie uns da helfen? Weil es gibt natürlich oft Ideen, wo man Dinge verbessern könnte, wo man halt als normale Mitarbeiterin wenig Chancen hat. Wenn ich jetzt sage, oh, mein Team wäre viel besser, wenn ich 5 mehr Leute hätte oder wenn wir mehr Zeit hätten oder mehr Geld, das sind ganz oft Dinge, wo ich halt nichts ändern kann. Aber durch die Technologie, durch die Automatisierung, Teilbereich davon auch durch KI-Anwendungen, kann ich eben selbst mächtig wahrscheinlich ein paar Dinge verbessern.
Das wäre dann eher eine Optimierung der Arbeit, also keine Intelligenz in dem Sinne.
Ja, das ist ganz richtig. Nicht Intelligenz im Sinn von, da ist plötzlich etwas oder gar jemand, der besser ist als ich, sondern da ist ein Werkzeug und das Werkzeug kann mir und meinem Team helfen.
Ja, und schafft sozusagen Arbeit weg, also vor allem die nervige Arbeit. Das wäre ja im Sinne der Vier-Tage-Woche, von der zurzeit so viel gesprochen wird.
Und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs eigentlich, ne? Das ist so, was ist noch, was bleibt mir als Mensch, was kann nur ich? Wenn ich dann 3 Tage Wochenende habe und danach komme ich zurück in die Arbeit, dann habe ich vielleicht neue Energie und neue Ideen und kann nochmal einen Text schreiben oder eine Sendung machen, die nur mir einfällt, die wirklich so viel von meiner menschlichen Kreativität und von meinen Erlebnissen hat und wo ich aber sonst vielleicht nicht die Zeit gehabt hätte, das zu machen, weil ich zu sehr mit Alltagstasks beschäftigt war.
Einige sagen aber, wenn wir den Maschinen alles überlassen, alles machen lassen, werden wir irgendwann denkfaul und unfähig, das selber zu
tun. Daran glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist was, was Menschen schon immer gesagt haben bei jeder Technologie seit hunderten Jahren. Also Platon fand ja die Schrift doof, weil er gesagt hat, Menschen sollten sich unterhalten, Gesicht zu Gesicht, und sonst geht zu viel Informationen verloren, wenn man asynchron über Schrift kommuniziert. Ich bin mit Google aufgewachsen und ich glaube nicht, dass ich denkfaul gewesen bin, weil ich Dinge gegoogelt habe, anstatt im Brockhaus nachzuschlagen. Also da würde ich mir keine Sorgen machen.
Um in der KI-Welt einzusteigen und sich vertraut zu machen, wie hoch ist die Hürde? Macht es einen Sinn, vielleicht am Anfang einen Kurs zu besuchen, statt sich allein ins Internet zu begeben?
Das Schöne ist, man braucht gar kein Fachwissen, weil die Systeme gerade genau in die Richtung weiter erstellt wurden, dass sie für jeden zugänglich sein sollen. Also man kann sich einen Account bei ChatGPT machen. Wenn man der Firma hinter ChatGPT nicht vertraut, gibt es auch Alternativen, die Open Source sind oder wo man weniger Sorgen um seine Daten haben muss. Aber es gibt sehr viele KI-Chatbots, wo man schon mal einfach anfangen kann, erste Gespräche führen und ein Gefühl dafür bekommen, was die Technologie kann und was nicht. Ich selber finde es total spannend. Und wenn man es ein bisschen spannend findet, muss man nicht viel mitbringen. Man braucht keinen mathematischen oder technischen Hintergrund. Aber es gibt im Internet ganz viele tolle Leute, die das gut erklären, was da passiert. Und egal, ob man lieber Videos mag oder Podcasts mag oder Artikel liest, man kann da was finden und man muss sich nur trauen. Die Begriffe, die man nicht versteht, einfach drüber lesen. Oder nebenbei ein Chatfenster aufhaben und eine KI fragen. Oder einfach googeln oder ein Wörterbuch benutzen. Aber das Schöne ist, dass viele Leute im Internet gerade viel teilen für kein Geld. Und wenn es einen interessiert, kann man sich damit beschäftigen. Und mit jedem Schritt, den man geht, wird es auch weniger bedrohlich. So ist es ja bei allen Sachen, über die man lernt.
Gibt es einige Tools oder Links, die du empfehlen könntest?
Ich habe eine Liste, ich kann die mit dir teilen für die Shownotes, weil ich unterscheide ein bisschen, je nachdem, wie fachlich man ist. Free Code Camp zum Beispiel ist noch eine Seite, die ich empfehle. Und dann gibt es noch ein paar gute Newsletter, die ich empfehlen würde. Kann ich dir auch den Link schicken, aber da ist einfach alles gratis. Das ist das Schöne in dieser Internet-Community der Programmierenden.
Bevor wir uns verabschieden, gibt es ein aktuelles Projekt von dir, das für unsere Hörerinnen interessant sein könnte?
Oh, schön. Ganz aktuell ist der KI-Podcast. Den mache ich mit der ARD, mit meinen zwei Co-Hosts, Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub. Und in diesem Podcast sprechen wir jede Woche über aktuelle KI-Themen und eben auch auf die Art, wie wir heute in dem Gespräch uns unterhalten haben. Wie kann ich es für mich nutzen? Was sind die Schattenseiten? Was sind die Risiken? Aber auch, was sind die Chancen und was sind die konstruktiven Aspekte von diesem Thema? Und genau, das würde ich allen empfehlen und sehr dankbar sein, natürlich da reinzuhören. Das heißt, der KI-Podcast, und gibt es auf Spotify, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Diesen und auch die anderen erwähnten Links sind dann in der Website von Berit zu finden. Marie, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Alles Gute für dich, für deine Projekte und auf eine gute KI-Zukunft für uns alle.
Dankeschön, hat total Spaß gemacht.
Wir sind das Web, ein Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin. Mein Name ist Elisabetta Gadoni.